gesellschaftliche Krisen in Vergangenheit und Gegenwart.
Und Zukunft.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur dritten Folge unseres sechsteiligen Krisengipfel-Podcasts. Heute spreche ich mit drei Forschenden, die aus ganz verschiedenen Fächern kommen und die sich mit zeitlich ziemlich weit auseinanderliegenden Kulturen befassen. Aber davon sollen sie uns gleich selber erzählen. Herzlich willkommen also erstmal auch an meine Gäste, Elena Parina, Dominik Zink und Elise Sohmer. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch jetzt am Anfang kurz selber vorstellt und auch ein bisschen erzählt, womit ihr euch wissenschaftlich beschäftigt. Und ich würde sagen, wir fangen chronologisch in der Gegenwart sozusagen an. Und ich würde zuerst Dominik einladen, uns was zu erzählen.
Ja, gern. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Dominik Zink. Ich arbeite momentan in Trier als wissenschaftlicher Mitarbeiter und habilitiere mich im Fach Neuere Deutsche Literaturwissenschaft. Ich arbeite jetzt in dem Projekt zu Literatur um 1800, also Romantik und Frühidealismus, Frühromantik, habe aber eher von meiner Diss aus hier bei dieser Tagung versucht, Sachen beizusteuern. Da ging es um interkulturelle bzw. transkulturelle Gedächtniskonzepte in der Literatur um 2000.
Also ziemlich neu. Ich glaube, ich frage direkt mal nach. Transkulturell und interkulturell, das bezieht sich alles auf diesen Grundbegriff des kulturellen Gedächtnisses. Ist das richtig?
Genau, richtig. Also das ist ja ganz stark verknüpft mit dem Namen Aleida Aßmann oder auch Jan Aßmann, also dieses Ehepaar Aßmann, die das in Deutschland vor allem, aber auch auf der ganzen Welt recht populär gemacht haben. Also wenn man das ganz grob runterbricht, die also ein Konzept von kulturellem Gedächtnis entworfen haben, das eben über das individuelle Gedächtnis hinausgeht und auch über soziale Gedächtnisse hinausgeht, und das ja dann letztlich behauptet, dass jede Kultur, jede Wir-Gruppe, wie die das nennen, ein Gedächtnis hat. Dann gab es eine Weiterentwicklung in den Nullerjahren, die sich ausgehend von der Forschung zum Gedächtnis des Holocaust hauptsächlich, wo man bemerkt hat, dass natürlich nationale und kulturelle Grenzen nicht unbedingt immer gleichbedeutend sind mit Grenzen des Gedächtnisses. Also es gibt sowas auch natürlich neben europäischen und französischen und anderen Gedächtnissen, zum Beispiel ein europäisches, aber es gibt auch Gedächtniselemente, die weltweit vorkommen. Und es ist dann doch recht komplexer, also viel komplexer, als man es am Anfang gedacht hätte.
Das heißt, Ereignisse, die die ganz Europa zum Beispiel, ne, oder die ganze Welt betroffen haben, die können in ein Gedächtnis eingehen oder in ein kollektives Gedächtnis eingehen, das die Grenzen von Nationen oder kleineren Einheiten überschreitet und alle betrifft, zum Beispiel dann durch Literatur oder durch Kunstformen.
Genau, das wäre sowas ganz Klassisches. Also Massenmedien, Hollywood zum Beispiel, ist so ein ganz augenscheinliches Beispiel. Und der Drive hinter der ganzen Forschung war, dass man eben bemerkt hat, okay, es gibt ganz viele Elemente, für die Grenzen zwischen Nationen und Kulturen eben keine Grenzen sind, die einfach sozusagen die mehr oder weniger ignorieren. Und das, was ich mir jetzt angeguckt habe in meinen Texten, war so, dass man so ein bisschen ein blinder Fleck bei dieser ersten euphorischen Forschung, weil man nämlich natürlich auch Phänomene entdecken kann, die weder in das eine noch in das andere kulturelle Gedächtnis oder auch in kein sozusagen übernationales oder transnationales Gedächtnis eingespeist werden können. Und deswegen habe ich sozusagen das erstmal professorisch, vielleicht könnte man sagen, interkulturelles Gedächtnis genannt, weil es eben Elemente sind, die zwischen den Kulturen herunterfallen. Und da geht es dann hauptsächlich um marginalisierte Personen beziehungsweise marginalisierte Orte in der Gesellschaft, die vulnerabel sind für solche Dynamiken, also Migrantinnen, Sexarbeiterinnen, Menschen, die eben das, was ihnen widerfährt, nur schwer verbalisieren können, schwer anklagen können und eben deswegen auch nur schwer in ein Gedächtnis einspeisen können.
Und du hast dann sozusagen Romane oder andere Literaturformen analysiert, die von solchen Menschen geschrieben wurden?
Ja, das ist der Gegenstand. Und es sind hauptsächlich Romane gewesen. Alles eine Textsorte, die auch so Anleihen beim Drama hat und die auch dramatisch oft schon aufgeführt worden ist, aber die eigentlich auch als Roman verkauft worden ist. Und es geht dann letztlich immer in diesen ganzen Texten um Strategien, solche Phänomene bemerkbar zu machen. Also wenn natürlich das Problem ist, dass man darüber nicht reden kann, dass man das nicht formulieren kann, natürlich auch so, dass man nicht einfach dann sagen kann, was da das Problem ist. Deswegen braucht man in einer gewissen Weise poetische Strategien, die einem erlauben, in irgendeiner Form das bemerkbar zu machen oder die sozusagen auf eine Unverfügbarkeit von Formen des Erinnerns dann hindeuten.
Genau, und das betrifft dann sozusagen die Art und Weise, wie Menschen Krisen erleben und sie dann aber nicht verarbeiten oder in ein kulturelles Gedächtnis einspeisen können. Und darauf wird sozusagen hingewiesen oder darauf sollen die Literaturformen einfach aufmerksam machen, ohne dass sie eine Lösung dafür anbieten würden.
Genau, also ich würde sagen, der Bezug zu Krisen ist ganz vielfältig. Man kann natürlich das einmal ganz konkret sehen und sagen, ja, hier sind offensichtlich werden hier Krisen erlebt, die aber als solche gar nicht wahrgenommen werden. Aber man kann natürlich auch dann, und das machen auch viele Texte sozusagen von sich aus, dass sie da Fragen stellen, was wird denn überhaupt als krisenhaft wahrgenommen? Was für Voraussetzungen braucht man denn überhaupt? Welche Ressourcen muss man denn überhaupt zur Verfügung haben, um das eigene Erleben überhaupt so relevant in irgendeiner Form von Öffentlichkeit darstellen zu können, dass das überhaupt krisenfähig ist, sozusagen. Genau.
Dankeschön. Ja, super spannend. Und dann gebe ich erstmal den Ball weiter an Elena. Magst du kurz was von dir erzählen und davon, was du beforschst und wo da die Krisen stecken?
Ja, danke. Mein Name ist Elena Pariner. Ich bin Keltologin, auch wie Theresa. Arbeite ich an der Philipps-Universität Marburg und mein Forschungsfeld ist die walisische Sprache und Kultur, eigentlich vom frühen Mittelalter bis in die Gegenwart. Walisisch, Welsh auf Englisch, in Deutsch auch Kymrisch, ist eine keltische Sprache, verwandt mit Bretonisch und dann etwas weiter mit Irisch und Schottisch-Gälisch, die immer noch in Wales gesprochen wird. Und der Fokus von meiner Forschung liegt bei der Übersetzungsliteratur. Und im Moment habe ich eine eigene Stelle im mitgeleiteten Projekt, der walisische Beitrag zu den Übersetzungskulturen der frühen Neuzeit, zusammengeleitet mit Professor Erich Poppe. Und wir beschäftigen uns in diesem Projekt mit der großen religiösen Krise des 16. Jahrhunderts in Großbritannien. Und vor allem auf Beispiel von Wales. Da gibt es sozusagen einen Bezug auch auf Dominiks Forschungsinteresse, weil letztendlich haben wir da auch eine periphere Gruppe. Das ist eine wichtige ideologische Krise, weil damals hat sich die Kirche in England und dann eben in Wales, der administrativ Teil davon war, von der Kirche in Rom gespalten. Ideologisch aber war der König Heinrich VIII. Gegen den Protestantismus, der sich auf dem Kontinent verbreitete. Und dann war das ganze 16. Jahrhundert so eine Achterbahn von religiösen Umstellungen zwischen Katholizismus und Reformation. Es gab eine Weile reformatorische Bewegung unter Heinrich VIII. Dann standen eher die Reformatoren unter Verdacht. Dann brachte sein Sohn, der etwa der Sechste, der 6 Jahre regierte, sehr stark das Land Richtung Reformation und ganz drastisch. Danach kam seine Schwester Maria die Erste zur Macht und sie versuchte, das Land zurück zum Katholizismus zu bringen. Und während ihrer 5-jährigen Regierung wurden hunderte Protestanten auch hingerichtet, daher Bloody Mary. Danach kam die lange Regierung von Elisabeth I. und sie etablierte die anglikanische Kirche als eine von unabhängige und gemäßigt reformatorische Kirche und drängte in den Untergrund sowohl die Katholiken als auch die Puritaner, die die Reform deutlich weiterbringen wollten. Und schon in der Nähe an die Entscheidungsquellen in England, in London, war das alles hart nachzuvollziehen und in mehreren Fällen auch hart zu überleben. Diese Geschichte ist aber als Teil von englischer Geschichte ziemlich gut erforscht. Mich interessiert aber vor allem, wie man in der walisischsprachigen Kultur und Wales war, meistens zu dieser Zeit monoglott, also einsprachig walisisch, auf diese zentral gesteuerten Änderungen reagiert hatte. In der Bevölkerung, die letztendlich Übersetzung braucht, um bei diesen Umstellungen mitzukommen oder eben versuchen, die zu entgehen.
Das heißt also Übersetzungen einerseits von katholischen Texten und auf der anderen Seite von protestantischen Texten?
Genau, also es gibt zu der Zeit die gleichzeitige Dichtung, die einigermaßen uns die Beziehung zu dem, was vorkommt, auch weitergibt, aber vor allem die Texte, die da besonders präsent sind, eben die Übersetzungen von protestantischen Texten aus dem Englischen oder auch aus dem Kontinent und auch dann manche gegenreformatorische katholische Texte, die auch verbreitet werden.
Und das waren dann vor allem Bibelübersetzungen oder um was für eine Art von Texten geht es da?
Bibelübersetzung spielt da eine ganz zentrale Rolle. Es wird komischerweise auch schon Mitte des 16. Jahrhunderts behauptet, dass die Waliser eigentlich irgendwann schon die Bibel in ihrer eigenen Sprache gehabt haben müssen, was wahrscheinlich nicht so stimmt, aber dass die daher unbedingt gleich ihre Bibel haben müssen und der zukünftige Übersetzer bietet die Bevölkerung auf den Knien nach London zu pilgern, um die Übersetzung von Bibel zu erbitten. Und es kommt dann letztendlich zu der Bibelübersetzung, zuerst vom Neuen Testament und dann von der Bibel ganz. Und Walisisch ist die erste nichtstaatliche Sprache, in die eigentlich Bibel übersetzt wurde. Und das rettet auch die Sprache. Aber es gibt auch dann manche Gruppen von der Bevölkerung, die diesen Änderungen nicht so schnell mitkommen. Die Katholiken, die auch für denen auch dann in den weiterkommenden Jahren das katholisch sein sehr wichtig bleibt und beziehungsweise wird. Und die Texte, die sie übersetzen, sind auch sehr interessant. Und es gibt da unterschiedliche Strategien, was die für Texte auswählen zum Übersetzen.
Das heißt also, die Krise, um die es geht, ist eine religiöse, aber dann auch eine Krise der politischen oder gesellschaftlichen Identität, die mit dieser Religion verknüpft ist. Würdest du das so sehen?
Genau, und das ist eine sehr interessante Frage, eben wie du sagst, von Identität, weil es gibt da so zwei Narrative. Die einen behaupten, die Reformation wäre eine von oben an vorgeschlagene Glaube der Engländer, für die Saison, und etwas, was vollkommen fremd ist. Und die anderen eben, wie dieser Übersetzer William Salisbury, behaupten, das ist das alte Glaube, das immer schon in Wales war, das mit Rom etwas jetzt verfälscht wurde, aber dass eben Protestantismus jetzt den Rückkehr an die eigenen Quellen auch darbietet.
Sehr schön. Ja, dann würde ich erstmal noch einen Schritt weitergehen, bevor wir noch mehr darüber sprechen und einen Schritt weiter zurück in der Zeit sozusagen und Elise Sommer fragen, mit welchen Gesellschaften und Kulturen und Literaturen beschäftigst du dich denn?
Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Elise Sommer und ich bin momentan wissenschaftliche Mitarbeiter am Fachgebiet Altorientalistik an der Philipps-Universität Marburg. Als Altmodellistin beschäftige ich mich hauptsächlich mit den Kulturen und Keilschriftsprachen aus Mesopotamien und Anatolien. Das heißt heutzutage ja Irak, Syrien, teilweise Iran und der Türkei im Bereich 5000 vor bis 80 nach Christus.
Wow.
Meine eigenen Forschungsschwerpunkte sind hauptsächlich mesopotamische Magie und Religion, akkadische und sumerische literarische Texte und Divination, wodurch ich mich schon ein bisschen mit dem Thema Krise und Katastrophe auseinandergesetzt habe.
Um welche Arten von Krisen und Katastrophen geht es?
Naja, nach altmodischer Weltbildvorstellung gibt es zuerst mal eine von den Göttern hergestellte Ordnung im Universum. Ne? Sobald diese Ordnung zerstört wird, also beziehungsweise sich zum Beispiel es Chaos gibt, dann kann man schon in der Regel sprechen von einem Krisenphänomen im Alten Orient. Und diese Krise oder diese Chaos kann man zuerst auf Mikroebene das Individuum betreffen und auf das Makroebene das Kollektiv, also das Land. Und um die Ordnung wiederzuerstellen, haben die Mesopotamier die Götter durch Gebeten, Beschwörungen und Ritualen versucht zu überzeugen beziehungsweise zu manipulieren. Zudem war es interessanterweise in Mesopotamien auch möglich, den Zukunft zu bewältigen. Das heißt, dass im Denken der Mesopotamier alle Naturerscheinungen den Willen der Götter enthüllen und so auch das Drohen des Unheil, also die Krise, ankündigen, welche man dann durch sogenannte Löseritualen im Voraus abwenden könnte.
Das heißt, deine Literaturen schildern ganz explizit erstmal Krisen, die passieren und auch Zeichen, die auf zukünftige Krisen hindeuten können. Kannst du ein Beispiel erzählen, was für eine Art von Krise vorkommen könnte?
Zum Beispiel in der Zukunft oder in der Geschichte? Was möchtest du?
Gerne in der Geschichte.
Das kommt dann zu meinem eigenen Interesse eigentlich. Das ist diese literarische Bewältigung von Krisenphänomenen. Ne? Und das Interessante ist, dass in mesopotamischen literarischen Texten sind Katastrophe oder Krise von apokalyptischer Art zuerst fiktiv dargestellt. Ja? Mhm. Aber die Gründe spiegeln sich allerdings reale historische Krise. Und besonders hervorzuheben ist hier das sogenannte Ära-Epos.
Warum heißt das so? Was ist Ära oder wer?
Wer ist Ära? Das ist der Gottheit von Pest und Zeuge und Krieg im Alten Orient.
Okay. Da ein enger Bezug zu Krisen auf jeden Fall.
Genau, und dieser literarische Text schildert das Vorhaben dieser Gottheit, Babylonien zu vernichten und stellt, na klar, einen dunklen Hintergrund in Babylonien-Geschichte dar. Darum geht es hauptsächlich.
Und der Text hat aus deiner Sicht dann welche Funktion? Also es ist eine Literaturform, es ist eine fiktive Geschichte.
Es ist ein hochliterarischer Text, vielleicht der schönste literarische Text, sogar auf Akkadisch, möchte ich gleich nochmal anwerben. es schildert zuerst eine fiktive Krise dar. Also diese Gottheit ist nicht glücklich und will sich beweisen und will dann loslegen, das Universum zu vernichten. Und warum geht das? Redet der Hauptgott der Babylonier, Marduk, redet er ein von, hey, ich will jetzt mal Herrscher sein. Und Marduk stimmt lustigerweise damit ein, geht weg, also verlässt seinen Thron. Und Ära ist sozusagen König für einen Tag. Und das ist ein großer Fehler. Und dann schildert er einfach ein, ich will mich beweisen, dass ich das und das machen kann, und schildert dann die totale Vernichtung von Babylonien. Aber wenn es dann tatsächlich losgeht mit der Vernichtung von Babylonien, dann interessanterweise distanziert der Schreiber sich. Also dann fehlen uns die Details. Und wenn dann alles wieder in Ordnung ist, also Gott sei Dank, ja, also der Gottheit wird wieder beruhigt von seinem Diener, dann wird wieder geschildert, was für schreckliche Sache alles passiert hat. Und da steht alles im Hintergrund von ein dunkles Zeitalter in Babylonien am Anfang des ersten Jahrtausends vor Christus. Davon haben wir wenig Texte, aber wir wissen auch aus diesem Zeitpunkt, dass es viel Krieg und viel Zeuge gab, ja, und auch viele Einfälle in Babylonien. Mhm. Und interessanterweise sind auch Abschnitte dieser literarischen Texte auf sogenannte Amuletttexten gefunden. Also die hat man im Haus zum Schutz von Zeuge und Unheil aufgehängt.
Cool, das bedeutet also, der Text schildert sozusagen die Gefahren oder die Probleme, wenn eine Krise oder eine Katastrophe die Herrschaft quasi in einer Gesellschaft übernimmt, vorübergehend, und zeigt, warum man das vermeiden oder auch wie man das verhindern kann.
Eben. Und interessanterweise hat man, also ich spreche jetzt mit Absicht immer über Babylonien, interessanterweise hat man das auch sogar exportiert, also hat das Konzept sich auch nach Assyrien transportiert und es ist weiterverwendet worden, so als eine Art Schutztext. Also, dass man ein historisches Phänomen, eine historische Krise umwandelt als ein Schutzkonzept. Und das ist besonders schön.
Das ist super spannend und vor allen Dingen sehe ich auch ein bisschen den Bezug zu dem, was Dominik erzählt hat, vom kulturellen Gedächtnis. Das würde bedeuten, dass eine Zeit, auf die man, eine frühere Zeit, auf die man nicht mehr gut zugreifen kann oder auf die man nicht mehr durch viele Quellen zugreifen kann, aber durch die Literatur im kulturellen Gedächtnis präsent ist und bleibt.
Genau.
Sehr schön. Und das, wenn wir auch gleichzeitig den Bezug zu Elena schlagen wollen, das hat auch eine Bedeutung für die Identität der babylonischen Gesellschaft in der Zeit, wo man das rezipiert hat?
Es hängt damit zusammen mit der Identität der Babylonier, also dass gerade Marduk das Land verlassen hat. Und das ist ein gängiges Motiv, also in der Identität der Babylonier, sobald Marduk nicht mehr im Lande ist oder seine Statue nicht mehr im Lande ist. Also seine Statue, Leute, wird auch manchmal so gekidnappt nach Elam, also nach Iran oder nach der Türkei von den Hethitern. Und sobald Marduk nicht mehr zu Hause ist in Babylonien, dann gibt es Krise auf nationaler Ebene. Also Marduk ist Babylonien in der Identität.
Okay, das heißt, es ist auch gleichzeitig eine Chiffre für eine maximal unsichere Situation.
Genau,
okay. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, danke euch erstmal für diese erste Runde. Ich glaube, das ist super spannend, was wir hier für ein Spektrum heute aufmachen. Und gleichzeitig fand ich aber auch ganz toll, als wir uns schon auch während des Krisengipfels schon unterhalten haben, dass es doch auch Berührungspunkte gibt, ne? Also diese Themen kulturelles Gedächtnis oder Grenzen des kulturellen Gedächtnisses und Identität und auch Identitätsfindung anhand von Grenzen oder Abgrenzungen zu anderen. Das fand ich total spannend. Und auch gleichzeitig die Frage, welche Literaturformen stehen dafür zur Verfügung irgendwie, ne? Da hatten wir uns drüber unterhalten, sind das eigene etablierte Formen oder sind das Literaturformen, die übernommen werden aus fremden Kulturen oder fremden Literaturtraditionen oder gibt es einfach nicht existente Literaturformen. Das fand ich ganz spannend bei dir, Dominik, weil mehrmals, als wir gesprochen haben, so dieses etwas, das es nicht gibt, etwas, das gar nicht existiert, zur Sprache kam.
Genau. Das ist, glaube ich, literaturwissenschaftlich auch für mich zumindest das Spannendste, wenn eine Krise sich in Literatur so äußert, dass sie eben nicht nur Gegenstand eines Textes ist, der in seiner Form letztlich wenig innovativ ist, sondern der letztlich einfach nur in sozusagen leicht verdaulichen oder bereits bekannten Strukturen von einer Krise erzählt. Andererseits wäre das wesentlich spannendere, wenn literaturwissenschaftlich spannender, wenn eine Krise sich gerade darin äußert, dass auch immer wieder um eine angemessene Form der Darstellung oder überhaupt erst eine angemessene Form der Formulierung gerungen werden muss. Also ich glaube, das ist was, wir hatten das ja auf dem Gipfel auch schon öfter mal aufgespießt, dass diese Krisensemantik letztlich diese Makro-Epoche Moderne ganz massiv begleitet. Also wenn man mal so, keine Ahnung, ab 1750, 1800 ausgeht und dass man als Literaturwissenschaftler oder neuzeitlicher Literaturwissenschaftler relativ gut beobachten kann, dass so Epochengrenzen auch immer wieder, also Epochengrenzen wären ja, das ist eine besonders gängige und, glaube ich, auch sinnvolle Weise, Epochen einzuteilen, dass man sagt, das sind Zeiträume, in denen gewisse Formen plausibel sind und meinetwegen auch gewisse Themen, gewisse Gegenstände, aber damit einhergehend nämlich auch gewisse Formen plausibel sind. Und man könnte sozusagen sagen, dass jede Epoche so eine Krisenbewältigung wäre, also dass man mit der Romantik und mit der Literatur um 1800 versucht einzufangen, dass es massive Probleme gibt, die Welt als Ganzes noch zu denken, nach der französischen, nach der amerikanischen Revolution. Und nachdem der Papst in französischer Gefangenschaft stirbt und so weiter. Also, oder man kann es auch von der philosophischen Seite her denken, dass es eben nach Kant und dem deutschen Idealismus schwierig ist, die alte aufklärerische Form der Literatur noch weiterzuschreiben. Und dann hätte man sozusagen diese Herausforderung auf der formalen Seite. Und das ist ganz oft, also sowohl um 1800 als auch natürlich um 1900 oder dann auch natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, das sind immer multidimensionale Herausforderungen, die dann an die Literatur die Anforderungen stellen, das, was da passiert, in eine eher angemessene Form zu packen, um das begreifen zu können oder um zumindest in um einen ersten Zugriff darauf zu erlauben.
Das heißt also, durch permanente historische, gesellschaftliche Prozesse verändern sich die Krisen, die in einer Zeit relevant sind. Und diese Krisen verlangen jeweils andere oder neue Literaturformen, die dazu angemessen sein können. Elena nickt gerade. Ich spiele gerade mal zu dir weiter.
Ja, es ist ganz spannend, was Dominik da sagt. Und das ist ganz interessant, dass eben für diejenigen, die sich meistens mit der Übersetzungsliteratur beschäftigen, weil man sagt, es gibt eine schöne Theorie dazu von dem israelischen Theoretiker Itamar Eben Zohar, der sagt uns, dass die Kultur insgesamt so ein Polysystem, also ein System von Systemen ist. Und normalerweise sind die Übersetzungen auf der Peripherie eines Literatursystems, so wie es wahrscheinlich heute in der deutschen Literatur ist. Aber dann gibt es gewisse Fälle, wo die Übersetzungsliteratur die zentrale Stelle im literarischen Polysystem einnimmt. Und das sind vor allem so Krisen-Turning Points und Literaturvakuen, nennt er das. Und das können wir möglicherweise auch, wie dann ist Romantismus dann, weiß nicht, in die russische Literatur überkommt oder auch am Beispiel von dieser Periode, die ich erforsche, im 16. Jahrhundert, wo eben diese ideologische Krise letztendlich mit Hilfe von Übersetzungsliteratur nicht geheilt wird, aber da spielt wirklich die Übersetzungsliteratur genau gefüllt, da spielt sie eine ganz zentrale Rolle.
Das bedeutet also, die Übersetzungen sind prinzipiell nicht der zentrale Bestandteil einer gesellschaftlichen Literaturtradition oder einer autochthonen Literaturtradition. Aber eben wenn für die momentane Krise noch keine adäquate Form gefunden ist, können sie da einen besonders prominenten Platz einnehmen.
Genau.
Ja. Dankeschön, ja.
Ich würde da nur noch mal eine Gegenthese vielleicht aus der interkulturellen Literaturwissenschaft einwerfen, die man diskutieren könnte. Und zwar gibt es so ein Gedankenspiel, das von Hector Canal in letzter Zeit, wen der Name interessiert, mal wieder aufgebracht wurde. Das ist schon ein bisschen älter. Und zwar geht es darum, diese Vorstellung von autochthoner Literatur radikal in Frage zu stellen und zu überlegen, ob man nicht eine Kulturgeschichte eigentlich schreiben müsste als die in eine Kultur eingegangenen Übersetzungen. Und das, ich weiß nicht, ob das man eher vielleicht in modernen, also ab 1800 in modernen Gesellschaften oder modernen Kulturen plausibler machen kann, aber selbst da, wo es jetzt bei uns in der Germanistik ganz stark so ist, dass kulturelle Reinheits- und Authentizitätsfantasien aufkommen, also so ab 1810, 1820 oder so, Gebrüder Grimm, die ganze nationale Romantik und so, merkt man, dass doch ganz viel einfach heimlich oder sozusagen verdeckte Übersetzungen sind. Also die ganzen Gebrüder Grimm haben ihre Märchen letztlich, oder nicht alle Märchen, aber jetzt, ich schere es mal über einen Kamm, das sind natürlich lauter Töchter, gebildete Töchter aus Hugenottenfamilien, die alle die französischen Feenmärchen kennen, also Charles Perrault und so weiter. Das sagen die Grimms aber nicht, sondern die sagen, das sind sozusagen überlebende, ursprüngliche Keime oder Ähren des Deutschtums, ne? Und die lesen die auf und dann sammeln die die, damit die nicht verloren gehen. Dass das natürlich alles komplett französisch ist und dass sozusagen diese Märchentradition sowohl nach Osten wie nach Westen eine ganz lange Tradition hat, ist dann was, was einfach eher in dieser Nationalbildung und in diesem ja auch Bestreben, ein kulturelles, einheitliches Gedächtnis aufzubauen, eher verschwiegen wird. Und da gibt es also bei uns auf jeden Fall ganz viele Beispiele, würde ich sagen. Vielleicht ist es auch so, dass es nicht mehr so leicht ist, in den Krisen das zu verdecken oder dass man sozusagen, oder ja, oder dass es an sowas liegt.
Mhm. Da habe ich einen sehr problematischen Begriff hier aufgebracht mit Autochton.
Ja, also ich finde es ganz, ganz spannend, was du sagst. Auf der einen Seite, ja, stimme ich vollkommen zu, dass diese Begriffe von einheimischen Literatur durchaus den nationalistischen Bildern aus dem 19. Jahrhundert auch kommen. Das sieht man auch in Kultologie öfters. In der Prosa ist es auch so, bei den Walisern auch früher im Mittelalter, da sind eigentlich der Hauptteil der Texte, die sind die übersetzten Texte. Aber es gibt eine sehr starke Dichtung zu der Zeit auch. Und bis zur Gegenwart ist es so angeschaut bei manchen Forschenden, dass eben sich mit den einheimischen Texten zu befassen ist sozusagen Klasse 1 und mit den übersetzten Texten ist es sozusagen ja so die zweite Klasse von Texten. Aber auf der anderen Seite, und wie Therese das möglicherweise auch gesagt hatte, ja, es sind möglicherweise die Krisen, wo das eben ganz prominent wird und da überhaupt keine Frage besteht, dass die jetzt zum Zentralpunkt werden. Und möglicherweise ist es auch so, also das ist wenigstens die These von diesem Schwerpunktprogramm, in dem wir ein Teilprojekt haben, dass eben seit dem 15. Jahrhundert die Praktiken des Übersetzens in der europäischen Kultur wenigstens ganz zentral werden und eben dann so Übersetzung als zentrale Kulturtechnik des frühen Neuzeit wird.
Ich glaube, Elise, du bist total im Vorteil gegenüber der Situation, wo man durch die Krise der Form oder Veränderung von Literaturformen auf Krisen erstmal schließen muss, ne? Oder Rückschlüsse auf Krisen, die das ausgelöst haben oder die damit in Zusammenhang stehen, schlussfolgert irgendwie. Du hast plain die Krisen in deinen Texten drinstehen, oder?
Ja, genau. Also das wird explizit geschrieben, wie gesagt, also aber nicht im Momentum selbst. Mhm. Also das, wenn man das erstmal sagt, ich habe es vor und danach kann man es schildern. Aber sobald man in literarische Texte, und das nicht nur im Ära-Epos, etwas Schreckliches darstellen möchte, dann distanziert der Schreiber sich. Aber das Interessante am Ära-Epos ist dieses Vorhaben. Also auf alle Ebenen etwas vernichten zu können. Alle Bildsprache wird verwendet. Ja. Also der Schreiber packt aus, sozusagen. Ja, das kennen wir auch aus königlichen Schriften. Also das Vorhaben von einem König, einen anderen König zu vernichten. Das ist auch alles schön. Aber das Ära-Epos kennzeichnet sich mit dieser ganz apokalyptischen Art. Aber wenn es dann wirklich heikel wird, also wenn die Vernichtung Babylonien losgeht, dann distanziert er sich. Also da gibt's schon etwas Interessantes. Was auch noch interessant ist vom Ära-Epos als unike literarische Text in Mesopotamien, ist, dass der Schreiber, normalerweise ist der Schreiber immer anonym, aber am Ende des Ära-Epos sagt der Schreiber seinen Namen, also Kapti Ilani Marduk, also hör nochmal, die Name Marduk ist da drinnen, und dass dieser Text ihm gegeben worden ist in einem Traum.
Von den Göttern?
Von den Göttern, ganz genau. Und das auch nochmal ganz besonders. Also gerade, dass es mit dieser Krise in Babylonien zu tun hat und da er seinen Namen nochmal nennt und auch nochmal die Rolle von Marduk indirekt nochmal mitgenommen wird, das ist ja ganz interessant. Aber ja, wir sind im Vorteil. Also bei uns ist ganz klar, es gab diese Krise und es ist auch nochmal diese Umstellung, diese Amuletten und so weiter.
Das heißt, sogar in mehreren verschiedenen Textsorten und Lebensbereichen, ne, spielt das literarisch, aber auch dann lebenspraktisch irgendwie eine Rolle.
Ganz genau, eben. Und das ist unik, glaube ich, in der Weltgeschichte.
Also. Das ist super gut. Und wie ist das? Ich glaube, im Alten Orient wurden schon auch Texte übersetzt. Gibt es das Ära-Epos auch in anderen Sprachen als in Akkadisch?
Nee, das ist nur auf Akkadisch, aber wie gesagt, auf verschiedene Dialekte. Also es gibt zwei Hauptdialekte, ich will jetzt keine Lehre halten, aber Assyrisch und Babylonisch. Und wie gesagt, es geht um ein babylonisches Event sozusagen, aus der babylonischen Geschichte. Das ist dann in eine Literatursprache, also das Standardbabylonisch verfasst worden und dann auch noch in assyrische Schrift in Ninive und weiteres und Assur gefunden worden. Auch sogar in Sultan-Tepe. Also das ist schon weit verbreitet. Aber in die beide Dialektsprache. Und das ist schon, es ist weiter tradiert worden.
Also, sehr gut. Ja. Das heißt aber, es ist quasi eine Krise, die auch ganz unproblematisch oder ganz selbstverständlich in das kulturelle Gedächtnis der Babylonier ja aufgenommen wurde, ne?
Genau, und es ist so selbstverständlich, also es ist ein bisschen schwierig, jetzt die Differenzen zwischen Assyrien und Babylonien zu schildern, aber dass die Assyrer das babylonische Konzept eigen gemacht haben, also dass es über nicht nur auf Babylon, aber auf ganz Mesopotamien übertragbar war, das ist ja interessant. Also, dass es eine Maske wird, ne? Also für eine Krise. Und gerade zum gleichen Zeit, möchte nur ganz oberflächlich erwähnen, gibt es eine andere Gattung von Texten, das sind die Prophezeiungen. Also, dann spielt man auch mal wieder zurück von, okay, es wird ein dunkles Zeitpunkt geben und dann spricht man auch über diese Krisensituation, aber es wird alles wieder besser. Und das ist auch, was das Ära-Epos darstellt, ja? Also, es gab eine Krise, aber wir können das umwandeln als Nation und es wird alles gut.
Das ist eine ganz wichtige Perspektive, ne, in Bezug auf die Krisenbewältigung. Mhm. Und ich hatte mir gemerkt, dass es bei zum Beispiel bei Dominiks Texten ja gerade darum geht, warum etwas nicht einfach oder nicht in ein kulturelles Gedächtnis aufgenommen werden kann, ne, und welche Voraussetzungen es eigentlich brauchen würde. Die werden natürlich nicht explizit jetzt beim Ära-Epos, aber im Kontrast, glaube ich, mit den Texten, mit denen du dich beschäftigt hast, kann man vielleicht ein bisschen so drauf hin, so rausarbeiten, was eigentlich die Bedingungen dafür sind, dass man Zugang hat zu einem kulturellen Gedächtnis.
Was meinst du jetzt ganz genau? Also
ich wollte Dominik einladen, zu erzählen, genau, wie im Unterschied zu der Aufnahme oder zu der Etablierung eines Themas im kulturellen Gedächtnis, wie das eigentlich ganz anders sein kann und auf welche Bedingungen man da irgendwie braucht.
Ja, es ist natürlich schwierig zu sagen, was schiefgelaufen ist, wenn es nicht geklappt hat. Also ich denke, dann ist da einfach sozusagen eine Leerstelle. Dann ist es dann, da kann man wahrscheinlich nur spekulieren, was manche Texte bei mir versuchen rauszustellen, ist, dass die Nichtaufnahme von gewissen Situationen oder die sozusagen die Nichtformulierbarkeit gewisser Ausbeutungssituationen, dass die in der Gesellschaft nicht nur geduldet werden, sondern dass die sich sozusagen auch reproduzieren und eine gewisse Funktion für die Gesellschaft übernehmen. Also es gibt sozusagen diese, zum Beispiel von Julia Rabinowitsch, die Erdfresserin, das ist eine Geschichte von einer eigentlich Theaterregisseurin, die aus der Ex-Sowjetunion nach Wien kommt und die mehr oder weniger immer weiter abrutscht und sich dann einem todkranken Polizisten so als Frau dienstbar machen muss. Und das ist ganz offensichtlich, dass sie nicht nur nicht nur mit ihm schlafen muss, um sich und ihre Familie in Dagestan, da kommt sie her, versorgen zu können, sondern dass sie auch ihm also vorspielen muss, emotional mit ihm verbunden zu sein. Aber es ist sozusagen immer klar für sie, dass das sozusagen eine Notwendigkeit ist, um eben sich und ihren behinderten Sohn versorgen zu können und ihre Mutter und ihre Schwester, die zu Hause geblieben sind. Und dann bricht sie zusammen und kommt in eine psychiatrische Klinik, als dieser Polizist stirbt Und dort wird dann sozusagen mit gutem Willen versucht, ihr zu helfen von einem Psychiater und auch einer Sozialarbeiterin. Und es kommt dann raus, dass dieser Psychiater natürlich letztlich oder dieser Psychologe eigentlich halt individuelle Probleme der bürgerlichen Schicht lösen kann, aber dass diese Form von Problem überhaupt gar nicht in seinem Radius liegt. Und dann wird das Ganze zugespitzt vom Text, dass die Sozialarbeiterin diese Frau fragt, ja, dass sie wollen Asyl beantragen und sagt, ja, sie gehören keine verfolgten Minderheit an und so weiter und so fort. Und am Ende, als sie schon total frustriert ist, die Sozialarbeiterin fragt sie, ja, sind sie denn wenigstens einmal vergewaltigt worden? Und die Protagonistin sagt nein, was natürlich ganz deutlich macht, dass diese sexuelle Ausbeutung, die sie erfahren hat, im juristischen, aber auch im moralischen System der bürgerlichen Schicht Wiens gar nicht ansprechbar ist als so eine sozusagen. Und dass die Bürgerlichkeit ganz gut damit zurechtkommt, dass es sozusagen ausgebeutete Frauen in Wien gibt und dass es dass letztlich kein Problem für diese Form von Gesellschaft ist, sondern eher was Stabilisierendes. Und sie, ihr kann dann auch nicht geholfen werden. Sie trifft diesen Arzt dann nochmal auf dem Prater, also viel später, und ihm ist das peinlich. Er rennt weg vor ihr, weil er ihr davor großspurig versprochen hat, er hilft ihr, aber kann natürlich sozusagen mit seinem, mit seiner eigenen eng verblendeten Sicht auf, was eigentlich Probleme in der Gesellschaft sind, ihr natürlich nicht helfen, weil das vollkommen außerhalb dem liegt, was man in Wien als ein zu behebendes Problem sieht. Also, dass Frauen aus Osteuropa oder aus Russland sich prostituieren müssen, ist eben halt für die Wiener Bürgerlichkeit kein Problem. Und wenn man da ankommt, kann man das noch so arg sagen, es wird niemals sozusagen als eine Krise wahrgenommen werden.
Mhm. Und ich erinnere mich auch, dass du gesagt hattest, dass um eine Krise zu integrieren vielleicht, ne, oder ein Erleben in ein kulturelles Gedächtnis zu überführen, dass man einen Platz braucht, wo man stehen kann und wo man innehalten kann, um das zu verarbeiten oder zu bearbeiten. Ich erinnere mich, dass wir davon gesprochen hatten. Das hat mich sehr beeindruckt.
Genau, ja, das war auch aus diesem Text, das steht im Prolog, ne, um das formulieren zu können, was einem passiert ist, muss man irgendwie einen Platz haben, um zurückschauen zu können. Also man muss in einer gewissen Weise so viel abstrahieren können, dass man nicht in den direkten Bezügen gefangen ist, sondern dass man irgendwie durchatmen kann und die Sachen ordnen und die Sachen für sich formulieren, damit man sie überhaupt dann auch anderen Leuten oder irgendeiner Form von Öffentlichkeit präsentieren kann. Und der Text ist so aufgebaut, dass das im Prolog steht auf der ersten Seite und man denkt also, okay, jetzt kommt vielleicht ein Text, in dem es jemand schwer hatte, aber in dem er diesen Platz gefunden hat. Und man sieht dann am Ende, auf der letzten Seite dieses Romans, dass dieses, was da im Prolog steht, eigentlich was ist, was von dieser Protagonistin niemals erreicht worden ist. Also sie stirbt auf dem Weg zwischen Wien und Dagestan, als sie versucht, wieder heimzukommen. Man weiß nicht genau, ob sie verhungert oder ob sie an irgendeiner anderen Krankheit stirbt, aber sie ist sozusagen komplett bis in den Körper hinein kaputt gemacht worden und hat diese Geschichte, die uns da in dem Roman erzählt wird, niemals irgendjemandem erzählen können und steht da sozusagen für stellvertretermäßig für ganz viele Frauen, wobei der Text eben durch diese Konstruktion sagt, auch ich, dieser Text, der versucht, es irgendwie anzusprechen, kann nicht, habe sozusagen weder das Recht noch das Wissen, hier angemessen eine Darstellung zu finden. Ich kann nur sagen, was nicht gehört wird. Ne? Ich kann nur ungefähr dahin deuten, wo die Leute stehen, die wir gerade nicht hören. Das ist sozusagen eine dieser Strategien aus den Texten, unmögliche Erzählpositionen oder unmögliche Erzählsituationen zu schaffen, um zu sagen, naja, eigentlich ist das leider das Problem, dass wir hier über was reden müssen, was wir halt nicht ansprechen können.
Ja, ich hatte gerade wieder eine ganz starke Assoziation zu dir, Elena, mit diesem Nicht-Atem holen können dazwischen. Ne? Das klang bei dir auch am Anfang so mit der Achterbahnfahrt, dass es so schnelle Wechsel sind der Parameter, die angelegt werden, dass man auch nicht die Möglichkeit hat, einen Platz zu finden, um Sachen zu verarbeiten oder zu integrieren.
Ja, das stimmt. Ja, und wahrscheinlich, das ist eine Frage, ja, ob diese Krise in dem Moment als eine Krise mit einem möglichen Ausgang und Licht am Ende des Tunnels überhaupt gesehen wird oder nicht. Ja, und dafür eben braucht man eine gewisse Perspektive und einen Platz zum Atem holen im Moment. Und es ist schon nicht allen gegeben, in diesen Momenten ja, Texte zu produzieren und so weiter. Ja, das ist ja schon natürlich ja, interessant, wie das überall dann passiert.
Und bei dir, Elise, würde das Atemholen dann sozusagen in größerer Distanz, zeitlicher Distanz oder auch fiktionaler Distanz zu dem Geschehen irgendwie möglich sein?
Naja, was Dominik gerade erzählt hat, also dieses Punkt, dass man das erst erzählen kann, ist na klar Nachhinein. Und das R-Epos ist auch Nachhinein entstanden. Also am Anfang des 1. Jahrtausend vor Christus in Babylon haben wir kaum Texte. Also die schriftliche Tradition, also da ist wirklich was los. Die Archive hören auf. Und das R-Epos, das ist dann das Moment, wo man dann wieder Luft genommen hat, wo man wieder Atem hat. Und dann hat man erzählt, aber auch nicht in Details. Ja, also man hat es abstrahiert. Eine Gottheit erzählt das. Es wird auf die Gottewelt übertragen als Will der Götter und auch dass durch die Götter, dass es auch wieder alles gut geworden ist. Also das Vertrauen in der Götterwelt, das ist was der Welt wieder in Ordnung macht. Aber das Moment von Erzählen ist erst nachhinein. Und auch, dass man das dann wieder spiegelt auf ein Vorhaben der Götter und auch aus die Lösung der Götter. Aber wie gesagt, es wird das Moment selbst, also das Moment der totalen Vernichtung, ist in ein paar Zeilen vorbei. Und das zeigt nun auch mal wieder diese Distanzierung, glaube ich, was Dominik so schön erzählt hat.
Ja, Distanzierungsmechanismen.
Genau.
Super. Ich wollte euch einladen, so als eine Art Abschlussrunde vielleicht noch kurz zu erzählen oder zu berichten, was aus eurer Sicht besonders spannend oder besonders überraschend oder besonders schön war, euch so mit Leuten aus ganz anderen Fächern oder die sich mit ganz anderen Literaturen beschäftigen, auszutauschen. Gab es etwas, was euch hängen bleibt? Dominik, gerne.
Ja, also ich fand bei uns drei vor allem interessant, dass es doch Darstellungsvorlieben oder Darstellungsformen gibt, die in Bezug auf Krise Jahrtausende alt sind. Also sowas wie die Familienstruktur, die natürlich selber sehr alt ist, aber dass immer doch die Familienbande, wenn die angegriffen wird in ihrer Solidarität oder in der Möglichkeit, suffizient für die Familie die Familie zu versorgen oder für die Kinder oder für die Älteren sozusagen Verantwortung zu übernehmen oder so, dass das doch ein starker literarischer Topos ist, der immer wieder bei Krisen auftaucht, weil man ja gerade auch in diesen ganzen Konstruktionsdebatten immer wieder überlegt, welche Form von sozialer Organisation oder welche Form von Weltwahrnehmung ist denn spezifisch modern und welche ist denn in einer gewissen Weise, sagen wir mal, ja, eine anthropologische Konstante durch die ganze Geschichte, dann scheint mir das doch sehr erstaunlich, dass hier gerade bei solchen Sachen immer wieder ähnliche Metaphern rangezogen werden, um das Grausamste oder auch das Ausnahmemäßigste zu beschreiben und das Leidvollste.
Und suffizient meint, wenn es hart auf hart kommt, dann reicht es, wenn die Familie sich selber hat oder einander hat. Das ist, worauf man sich verlassen kann, können muss.
Ja, genau, also es ja eine in irgendeiner Form ja eine Versorgung zu gewährleisten. Und wenn das nicht mehr geht, Versorgung und Schutz, also das ist bei meinen Texten ganz oft so gewesen, dass wenn Mütter ihre Töchter vor Übergriffen nicht schützen können, Das ist was, was dann so einen toten Punkt markiert, wo viele auch, also wo dann oft sozusagen das Nächste wäre, den Freitod zu wählen, oder wo Leute so traumatisiert sind, dass sie als Figuren eher funktionieren als Folie, jemanden zu beschreiben, der nicht mehr zurückfindet oder so. Und das sind, ja, also das hatte, fand ich bei den anderen beiden, die jetzt hier dabei sind, irgendwie auch als, ja, als so eine Parallele, die man auf jeden Fall entdecken kann, die sich wohl seit 5000 Jahren durchzieht in Bezug auf Krisen.
Die beiden nicken schon. Ich gebe gleich mal zu Elise.
Ja, ich möchte das gerne anschließen. Also, na klar gibt es viele Differenzen über die Jahrtausende, aber was konstant bleibt, ist das Spannende. Auch die Strategien, wie man mit Krise umgeht und wie man die schildert und wie Dominik auch gerade erzählt hat, die Metaphern. Und auch wenn es eine Krise auf kollektiver Ebene ist, es ist das, was auf Mikroebene ist, was es ausmacht. Also wenn man nicht mehr essen kann, wenn man nicht mehr trinken kann, wenn die Familie fehlt, oder dann sind die Sachen erstaunlich ähnlich auf die Metapherebene. Und ich glaube, da haben uns auch alle drei gefunden, das war auch das Allerspannendste. Also dass man sieht, dass man über die Jahrtausende, dass es da doch eine Konstante gibt in das Gedächtnis der Menschen oder wie wir ticken, das fand ich super spannend.
Das ging mir auch so. Elena, ich gebe es auch nochmal an dich weiter.
Ja, und ich fand es sehr interessant, wie der Austausch innerhalb von dieser Gruppe und auch im größeren Rahmen von Krisengipfel wurde mir klar, wie vielfältig, aber auch sehr spezifisch als Denkmuster der Begriff Krise selbst ist, weil wir können damit eine ideologische, eine persönliche, eine naturbasierte Problemlage bezeichnen. Und weil ich selbst aus einer anderen Kultur komme, ich bin Russin, kann ich sagen, dass für die heutige Situation im russischen Diskurs jetzt das Wort Krise gar nicht so oft gebraucht wird. Und ich glaube auch nicht, dass Crisis in der englischsprachigen Kultur in Bezug auf die Pandemie in diesem Jahr so oft benutzt wurde wie hierzulande. Und dieser Begriff enthält alltagsphilosophisch zwei Seiten. Auf der einen Seite geben wir damit zu, dass die Lage sehr ernst ist. Und auf der anderen Seite aber zeigen wir im Gegensatz zur Katastrophe, dass aus der Lage auch wenigstens einiges gut entspringen kann. So unter den Mottos, wir schaffen das auch vor allem zusammen und das Leben geht weiter. Und das haben wir heute auch an den besprochenen Beispielen teilweise gesehen. Und das mag möglicherweise generell kein schlechtes Denkmuster sein, sowohl für die Forschung als auch für das Leben generell.
Super, vielen Dank für das sehr schöne Schlusswort. Ich nehme das jetzt einfach mal als Schlusswort und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Erstmal für die Teilnahme an unserem Krisenworkshop und dann auch heute für das Gespräch, für eure Zeit, für eure Geduld. Und ich hoffe, dass wir uns bei anderen Gelegenheiten wiedersehen und wünsche euch alles, alles Liebe, alles Gute. Macht's gut, Elena, Elise und Dominik. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich vielen Dank fürs Zuhören und fürs Dranbleiben.
Vielen Dank.